Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gers. Guten Abend zu später Stunde. Wladimir Putin ließ sich heute feiern auf dem Roten Platz in Moskau. Einen Tag nach der Wahl in Russland, die keine Wahl war, die aber dazu führt, dass der lupenreine Scheindemokrat voraussichtlich 6 weitere Jahre im Kreml regieren wird. Wir berichten gleich aus Russland am Tag nach dem Urnengang, der viele Reaktionen hervorgerufen hat. Sie hörten es in den Nachrichten, Gratulationen an Putin kamen unter anderem vom chinesischen und vom indischen Präsidenten aus Nordkorea und am Abend auch vom türkischen Präsidenten Erdogan. Aus der EU, aus den EU-Staaten gratulierte hingegen niemand. Dafür beschlossen die EU-Außenminister weitere Sanktionen gegen russische Staatsbürger. Was 6 weitere Jahre mit Wladimir Putin heißen, welchen Umgang die westlichen Staaten mit ihm pflegen sollen, dazu auch unser Interview mit dem früheren grünen Politiker und heutigem Direktor des Zentrums Liberale Moderne, Ralf Füchs. In direktem Zusammenhang mit dem von Wladimir Putin angezettelten Krieg gegen die Ukraine steht auch der Besuch von Boris Pistorius in Warschau. Wir schauen aber auch auf den zweiten großen Konfliktherd dieser Zeit in den Gazastreifen. Israel hat heute Teile des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt gestürmt. Und innenpolitisch ragt heute ein Thema heraus. Die CDU will eine neue Grundsicherung, auch dazu mehr. Zunächst aber nach Russland, wo der Tag mit Putins Siegesfeier auf dem Roten Platz so zu Ende ging, wie er auch begonnen hatte. Björn Laschke.
Das amtliche Endergebnis ist erst in 3 Tagen zu erwarten, am 21. März. Die russischen Medien feiern die Präsidentschaftswahl schon jetzt und Wladimir Putin, den alten neuen Präsidenten, als wäre er der Frühling in Person. Die Wahl ist getroffen, die Abstimmung in Russland mit Rekordbeteiligung. Nach der Auszählung von 100% aller Wahlzettel gewinnt Wladimir Putin mit einem Rekordergebnis. Er bekam mehr als 87% der Stimmen und überholte dadurch seine frühere Marke von 2018 um 10%. Die Wahlbeteiligung betrug fast 77,5%. Vorwürfe, dass es Wahlmanipulation gegeben habe, dass die Wahl weder frei noch fair war, wie es zum Beispiel aus den USA hieß, tun russische Staatsvertreter ab, zum Beispiel Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Wir sind mit dieser Einschätzung gar nicht einverstanden. Während eines Auftritts vor Journalisten sagte Putin, dass solche Einschätzungen absolut zu erwarten und vorherzusehen seien. Man muss berücksichtigen, dass die USA ein Land sind, das sehr tief in den Krieg in der Ukraine involviert ist. Das ist ein Land, das im Grunde genommen de facto gegen uns kämpft. Man konnte also kaum andere Einschätzungen erwarten. Bei allem ist klar, dass ein Teil der Russinnen und Russen tatsächlich hinter Putin steht. So sieht es auch Dmitri Oreschkin, ein als unabhängig geltender Politologe an der Freien Universität Riga, im Gespräch mit dem Oppositionskanal Dosht. Vielleicht 65% sind für Putin, aber definitiv mehr als die Hälfte. Warum braucht man dann diesen ganzen Wahlzirkus oder dieses ganze Ritual? Um zu zeigen, dass Putin stark und mächtig ist. Das bedeutet, dass sich die Menschen fügen. Punkt 1. Punkt 2. Die Eliten verstehen, dass er die Situation kontrolliert, ob sie Putin mögen oder nicht. Das bedeutet, dass es gefährlich wäre, mit irgendeiner Art von Protest zu kommen. In diesem Zusammenhang ist wahrscheinlich auch zu sehen, dass sich Wladimir Putin erstmals seit langem wieder öffentlich zu Alexei Nawalny äußerte, seinem unlängst unter ungeklärten Umständen verstorbenen größten Kritiker. Putin bestätigte gleichzeitig Gerüchte, dass Nawalny ausgetauscht werden sollte, mutmaßlich gegen den sogenannten Berliner Tiergartenmörder, er dann aber starb. Eine Warnung an Oppositionelle? Eine Ansage für die nächsten 6 Jahre, für die Putin im Amt des Staatspräsidenten bestätigt wurde? Was sonst zu erwarten ist? Putin äußerte sich auch dazu. Ich kann mit voller Zuversicht sagen, dass alle ziemlich großen, wenn nicht in manchen Bereichen sogar grandiosen Pläne, die erdacht wurden und über die ich kürzlich in meiner Ansprache an die Föderalversammlung gesprochen habe, mit Sicherheit umgesetzt werden. Wir haben viele konkrete, wichtige Aufgaben vor uns. Welche konkreten, wichtigen Aufgaben das sind, ließ er dieses Mal allerdings offen. In Russland ist von möglichen Steuererhöhungen die Rede und von einer neuen Mobilisierungswelle für die sogenannte militärische Spezialoperation in der Ukraine.
Björn Blaschke berichtete. 13 Sanktionspakete hat die EU seit dem russischen Angriff auf die Ukraine in den letzten 2 Jahren verhängt. Klingt nach viel, wirkt aber nur bedingt. Öl und Gas, das Europa nicht mehr abnimmt, verkauft Russland nun woanders. Westliche Waren importiert es über Umwege und Parallelimporte. Der Eindruck, dass hier einiges verpufft, ist kaum von der Hand zu weisen. Zudem stehen Dinge, die der Westen weiter braucht, etwa russisches Uran, bislang trotz des Krieges auf keiner einzigen Liste. Dennoch, die EU beschloss heute, am Tag nach Putins Wahl, weitere Sanktionen, die aber mit der Wahl, die als solche nicht anerkannt wird, praktisch nichts zu tun haben. Aus Brüssel, Klaus Remme.
Schon gleich zu Beginn der Beratungen veröffentlichte Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, eine Erklärung zu den Wahlen in Russland. Darin heißt es, die Unterdrückung durch Verfolgung von Oppositionspolitikern sei systematisch verschärft worden. Der schockierende Tod von Alexei Nawalny ein Indiz für diese Entwicklung. Die sogenannten Wahlen in den vorübergehend besetzten Teilen der Ukraine seien null und nichtig. Die EU werde sie nie akzeptieren, heißt es da. Oder in den Worten der Bundesaußenministerin.
Eine Wahl ohne Wahl. Der Wahlvorgang zeigt nicht nur das ruchlose Vorgehen Putins gegenüber seinem eigenen Volk, sondern auch gegen die Charta der Vereinten Nationen.
Umso wichtiger ist die Unterstützung der Ukraine. Das steht für viele Außenminister fest. Ein Einfrieren des Konflikts sei unmöglich, so die finnische Außenministerin Valtonen, ohne einen Bezug zum SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich ausdrücklich herzustellen. Russland hört nicht auf und kann nur gestoppt werden, so ihr lettischer Amtskollege Karins.
There is no appeasement. There is no possibility of freezing the conflict.
Russia will not stop. It can only be stopped.
Auch Annalena Baerbock musste Mützenich nicht namentlich erwähnen, als sie mit Bezug auf den jüngsten UN-Bericht zu russischen Kriegsverbrechen sagte:
Wer diesen Bericht liest, der wird aus meiner Sicht nicht wieder darüber sprechen, dass man vielleicht den Konflikt einfrieren sollte.
Personenbezogene Sanktionen in Zusammenhang mit dem Tod Nawalnys, der Beschluss zur weiteren Unterstützung Kiews im Wert von 5 Milliarden Euro und die politische Einigung auf eine Verwendung der Zinsen, die auf beschlagnahmte Milliarden der russischen Zentralbank im Westen anfallen, gehören zum Russland-Ukraine-Komplex des heutigen Ministerrats. US-Außenminister Tony Blinken war per Video zugeschaltet. Auch über die Lage im Nahen Osten wurde gesprochen. Josep Borrell sagte am Morgen in Brüssel:
Gaza was before the war the greatest open-air prison. Today is the greatest open-air graveyard.
Vor dem Krieg war Gaza das größte Freiluftgefängnis. Heute ist es der größte Freiluftfriedhof. So Borrell, der mit dieser Wortwahl sicher keinen Konsens aller EU-Außenminister hinter sich hat. Doch die Forderung nach größerer humanitärer Hilfe für Gaza ist unumstritten. Hier Annalena Baerbock.
Die Grenzübergänge müssen endlich für humanitäre Hilfe rund um die Uhr geöffnet werden.
Eine politische Einigung gibt es auch für Sanktionen. Zum einen gegen die Hamas, zum anderen gegen gewaltbereite israelische Siedler. Widerstand zeigte sich gegen eine mögliche Einschränkung des EU-Assoziationsabkommens mit Israel. Hier Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg.
Ich glaube, das wäre genau der falsche Zugang. Ich glaube, ganz grundsätzlich brauchen wir in solchen Situationen einen kühlen Kopf und müssen Dialog suchen und nicht die Dialogschienen abbrechen.
Die Bundesaußenministerin verstärkte diese Linie. Es brauche in der gegenwärtigen Lage einen Nonstop-Gesprächskanal zur israelischen Regierung. Dialogreduzierung, das sei der falsche Weg.
Klaus Remme berichtete. Wladimir Putin lässt sich also in Moskau feiern. Die EU will die Wahl nicht als Wahl anerkennen, muss aber wohl oder übel bis auf Weiteres mit Putin im Kreml als Machtfaktor kalkulieren. Das ist die Lage am Tag, nachdem die Scheinwahlen in Russland zu Ende gegangen sind. Was das alles heißt, darüber habe ich vor der Sendung mit Ralf Füchs, dem Direktor des Zentrums Liberale Moderne in Berlin, gesprochen. Guten Abend, Herr Füchs.
Guten Abend, Herr Gerz.
Herr Füchs, Putin für weitere 6 Jahre im Kreml, was heißt das?
Man muss damit rechnen, dass die innenpolitische Repression sich noch verschärft, gerade weil es in den letzten Wochen und auch am Wahltag doch deutliche Hinweise auf Opposition, vor allem in den großen Städten, gegeben hat. Ja, die demokratische Opposition hatte ja dazu aufgerufen, um 12 Uhr am letzten Tag der Wahlen zu den Wahllokalen zu gehen. Und es war schon auffällig, dass da die Wahlbeteiligung sprunghaft stieg. Viele haben dann auf den Wahlzettel auch Nawalny geschrieben oder ungültig oder nieder mit dem Krieg. Vorher hatte es schon ja diese Trauerbekundungen für Nawalny gegeben, trotz massiver Repressalien. Davor Hunderttausende, die sich in die Wahlliste eines liberalen Kandidaten eingetragen hatten, der nicht anerkannt wurde. Und ich glaube, das ist alles für Putin eine Herausforderung, die Schraube noch mal weiter anzudrehen in Richtung einer zunehmend totalitären Diktatur. Und nach außen wird er seinen aggressiven, imperialen, revisionistischen Kurs fortsetzen, vor allem wenn der Westen Zeichen der Schwäche und der Ermüdung sendet. Darauf spekuliert er ja genau.
Dann reden wir mal zunächst über die russische Innenpolitik, Herr Füchs. Muss man nicht umgekehrt, auch wenn man anerkennt, dass die Opposition auf sich aufmerksam machen kann und da auch Erfolge vorweisen kann, aber muss man nicht umgekehrt auch realistisch der Tatsache ins Auge blicken, dass ein Großteil der Russen hinter Putin steht, dass er bei vielen auch durchaus populär ist mit seinem Kurs gegen den Westen, dass er das dem Westen mal zeigen will, wie stark Russland wieder geworden ist und ähnliche Dinge?
Das Vertrackte an einer Diktatur ist ja, dass man nicht wirklich genau weiß, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Also es gibt keine wirklich belastbaren Meinungsumfragen und schon gar keine Möglichkeit, über demokratische Wahlen Opposition dann auszudrücken. Aber nach allem, was wir wissen, ist das Bild doch etwas differenzierter. Ja, die Zahl der, ich würde sagen, nationalistischen Hardliner, die hinter diesem Krieg stehen, die hinter einem neoimperialen Kurs Putins stehen, schätzt man so auf etwa 20-25% der Bevölkerung. Dann gibt es eine sehr große Gruppe von Leuten, die eher zähneknirschend Putin unterstützt, aus Angst vor Instabilität in Russland, auch aus Furcht vor einer Niederlage in der Ukraine. Und es gibt vielleicht 15-20% Potenzial für eine liberale Opposition, vor allem in den großen Städten und in der neuen Mittelschicht, die sich in den letzten 20 Jahren dort entwickelt hat. Aber
kann man denn
es ist
sagen,
sicher so, auch mit der massiven Propaganda, ja, die ständige Gehirnwäsche über die staatlichen Medien, dass sie dort zu einem gewissen Teil auch verfängt.
Kann man sagen, dass Russland möglicherweise jetzt noch autoritärer, noch totalitärer wird?
Man muss es zumindest befürchten. Das ist ja die ganze Entwicklungsrichtung, die Putin seit seiner ersten Wahl zum Präsidenten genommen hat. Ja, immer stärker auf einen großmachtnationalistischen, imperialen Kurs nach außen und Repression nach innen. Man kann, glaube ich, sogar sagen oder muss sagen, dass dieses Regime den Krieg braucht. Das ist die ganze Geschichte der Präsidentschaft Putins, vom Tschetschenienkrieg über Georgien, über Syrien, die erste Invasion in der Ukraine, jetzt den großen Krieg. Immer geht es um die Mobilisierung gegen den äußeren Feind, um die Gesellschaft nach innen zusammenzuschließen.
Wenn man jetzt die Außenpolitik nimmt, und Sie haben ja gerade gesagt, Herr Füchs, Putin oder Putins Regime braucht diesen Krieg, heißt das auf Deutsch, wenn wir auf die russische Außenpolitik jetzt schauen, dass dieser Krieg weitergehen wird, dass es weiter bei diesem, man könnte fast sagen, lupenreinen imperialistischen Kurs bleibt?
Also wer auch nur im Mindesten ernst nimmt, was Putin selbst schon seit Jahren artikuliert, und was fast täglich über die russischen Propagandashows im Staatsfernsehen läuft, der muss zu dem Ergebnis kommen, dass die Ukraine für Putin noch nicht das Ende ist, ja, sondern dass das ein Zwischenschritt ist bei der Restauration des Imperiums und bei dem Umsturz der europäischen Friedensordnung. Wenn er in der Ukraine erfolgreich ist, dann wird er die NATO testen. Weil er dann zu dem Ergebnis gekommen ist, die NATO ist nur ein Papiertiger.
Also keine Politik der Beschwichtigung, wie sie beispielsweise Rolf Mützenich vorschwebt, ist jetzt angesagt, sondern genau das Gegenteil.
Putin verachtet Schwäche. Und jedes Signal des Zauderns, der Konfliktscheu des Westens ermutigt ihn in seiner Aggressivität. Man muss ihm mit Stärke entgegentreten. Das hat übrigens Olaf Scholz in seiner Zeitenwende Rede 3 Tage nach Beginn des russischen Überfalls auch so formuliert, wir halten es bisher nur nicht ein. Ja, wir setzen uns selber ständig rote Linien, statt Putin eine rote Linie zu ziehen, bis hierher und nicht weiter.
Das heißt, wenn wir jetzt einen Strich drunter machen, Herr Füchs, stellen fest, dass wir es mit einem Russland zu tun haben, das autoritärer wird, das von einem autoritär denkenden Präsidenten weiter regiert wird und das seinen imperialistischen Kurs fortsetzt. Wenn wir darunter einen Strich machen, dann heißt das weitere 6 verlorene Jahre?
Niemand von uns weiß, wie lange Putin tatsächlich noch an der Macht bleiben wird. Das hängt ganz entscheidend vom Ausgang des Krieges in der Ukraine ab. Wenn Russland diesen Krieg verliert, wenn Putin in der Ukraine scheitert, dann wird das seine Machtbasis im Kern erschüttern. Dann wird er nicht 6 Jahre lang noch Präsident bleiben. Deshalb, wer einen positiven Wandel in Russland will, der muss die Ukraine so stark machen, dass Putin dort gestoppt wird.
Klare Worte von Ralf Füchs, dem Direktor des Zentrums Liberale Moderne in Berlin. Vielen Dank, Herr Füchs, für das Gespräch.
Ich bedanke mich, Herr Gatz.
Das Gespräch mit Ralf Füchs haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Was geht noch bei der Ukraine-Hilfe, also zusätzlich zu dem, was die westlichen Unterstützer bis jetzt schon geleistet haben? Das war ein Thema heute beim Besuch von Verteidigungsminister Pistorius in Warschau. Die neue polnische Regierung weiß, was in der Ukraine auf dem Spiel steht. Das erklärt aber auch, warum beim Besuch von Pistorius auch sonst Klartext gesprochen wurde gegen ein mögliches Einfrieren des Krieges. Dafür gibt es auch in Polen kein Verständnis. Frank Kappelan berichtet.
Boris Pistorius ist der erste Staatsgast, den Polens neuer Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz vor dem Gästehaus von Helenow, nordöstlich von Warschau, mit militärischen Ehren empfängt. Die Atmosphäre ist herzlich. Die beiden duzen sich, demonstrieren den deutsch-polnischen Schulterschluss. Pistorius ist etwa 1 Jahr länger im Amt als sein polnischer Kollege.
Es wird ganz bestimmt nicht langweilig werden in diesem Amt. Und ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich sehr auf eine vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit.
Polen ist der wichtigste militärische Verbündete der Ukraine. Bei der Munitionsbeschaffung wollen Deutschland und Polen nun gemeinsam vorangehen. Beim Schutz der NATO-Ostflanke arbeiten beide Länder eng zusammen. Und angesprochen auf die Frage von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, ob sich der Krieg nicht einfrieren und später mit Verhandlungen beenden lassen könnte, reagiert Polens Verteidigungsminister mit deutlicher Ablehnung.
Wenn es darum geht, den Konflikt einzufrieren, ist dies meiner Ansicht nach kein guter Vorschlag, der in Betracht gezogen werden sollte, erklärt Kosiniak-Kamysz. Es wäre sogar gefährlich, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen. Das ist jetzt entscheidend.
Auch Boris Pistorius ereilt bei seinem Polenbesuch die Frage nach Mützenich. Was sein Parteifreund da ins Gespräch gebracht hat, ist für den deutschen Verteidigungsminister keine Option.
Was ein Einfrieren des Konflikts, wie auch immer man das herbeiführen möchte, bedeuten würde, es würde am Ende nur Putin helfen. Und deswegen ist das eine Position, die man zum Ausdruck bringen kann, um sich für den Frieden auszusprechen. Ein Diktatfrieden darf es nicht geben oder einen Waffenstillstand oder ein Einfrieren, bei dem Putin am Ende gestärkt herausgeht.
Möglicherweise fällt der Gegenwind für Mützenich umso kräftiger aus, weil ein anderer, längst in Ungnade gefallener Sozialdemokrat ihn in einem Gespräch mit der deutschen Presseagentur kräftig lobt. Gerhard Schröder. Mir scheint, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Rolf Mützenich, auf dem richtigen Weg ist. Seine Position sollte von der Partei und Fraktion unterstützt werden, meint der inzwischen 79-jährige Altkanzler. Und auch für Olaf Scholz hat er nur gute Worte. Das Nein des Kanzlers zu Taurus-Lieferungen und Bodentruppen findet Schröders deutlichen Zuspruch. Polens Außenminister Sikorski hatte den Vorstoß des französischen Präsidenten, die Entsendung von Soldaten in die Ukraine nicht völlig auszuschließen, unterstützt, Sein Verteidigungskollege Kosinia Kamisch stellt aber klar, was die französische Initiative und das Treffen in Paris angeht, an dem vor einigen Wochen auch der polnische Präsident teilgenommen hat, sage ich es noch einmal in aller Deutlichkeit: Polen denkt nicht darüber nach, Truppen in die Ukraine zu schicken. Damit ist er ganz auf Linie des deutschen Kollegen. Berlin und Warschau demonstrieren wieder Einigkeit, seit die proeuropäische Regierung von Donald Tusk im Dezember ins Amt gekommen ist. Der polnische Premier war erst am vergangenen Freitag zu Gast in Berlin, gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron. Das Weimarer Dreieck, die Zusammenarbeit von Deutschland, Polen und Frankreich, soll wiederbelebt werden, auch zum Wohle der Ukraine.
Boris Pistorius distanziert sich von allen Überlegungen, den Krieg in der Ukraine einzufrieren, Frank Capellan berichtete. Die Beratungen über weitere Militärhilfe für die Ukraine gehen übrigens morgen nahtlos weiter. Dann treffen sich Vertreter der westlichen Unterstützerstaaten abermals auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Auch Pistorius wird dabei sein. Damit zum zweiten schrecklichen Krieg dieser Zeit, dem im Gazastreifen. Dort lässt Israel seinen Kampf gegen die Hamas nicht nach. Heute wurde in Gaza-Stadt das Al-Shifa-Krankenhaus gestürmt. Jan-Christoph Kitzler.
Schüsse sind in den Videos zu hören, Explosionen sind zu sehen. Den Berichten zufolge waren israelische Kampfeinheiten in der Nacht auf das Gelände des größten Krankenhauses im Gazastreifen eingerückt. Dabei waren sie offenbar von Kämpfern der Hamas beschossen worden. Daniel Hagari, Israels Armeesprecher, sagte:
We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital.
Wir wissen, dass hochrangige Hamas-Terroristen sich wieder im Shifa-Krankenhaus aufhalten und es nutzen, um Terrorangriffe auf Israel zu befehlen. Unser Einsatz ist nicht nur operativ geboten, er ist eine übergeordnete Notwendigkeit. Wir wollen Zivilisten nichts tun, hinter denen sich die Hamas versteckt. Deshalb läuft diese Operation mit Vorsicht und Sorge. Wir stellen sicher, dass das Krankenhaus seine wichtigen Aufgaben weiter erfüllen kann. Damit wir mit den Patienten kommunizieren können, haben wir Leute dort, die Arabisch sprechen, und Ärzte der israelischen Armee helfen denen, die Hilfe brauchen.
Those in need.
Israels Armee spricht von 80 festgenommenen Kämpfern. Die Angaben zu möglichen Toten und Verletzten sind noch unklar. Der Arzt Mahmoud Al-Saudi, der sich im Shifa-Krankenhaus aufhalten soll, sagte dem saudischen Fernsehsender Al-Haddad:
Im Krankenhaus gibt es mehr als 2000 Verletzte und 10.000 Vertriebene. Als die israelische Armee reinkam, gab es Massaker. Es gibt viele Tote und Verletzte, aber ich kann keine genaue Zahl nennen.
Auch das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium im Gazastreifen sprach von Toten und Verletzten. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Kämpfe dauern derzeit noch an. Israels Armee hat deshalb Menschen auf dem Krankenhausgelände und in umliegenden Vierteln aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Den Angaben zufolge wurden entsprechende Flugblätter abgeworfen und über soziale Medien informiert. Das Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt stand bereits Mitte November im Zentrum der Kampfhandlungen. Damals hatte Israels Militär angegeben, das Krankenhaus werde von der Hamas als Kommandozentrale genutzt und hatte unter anderem Waffenfunde präsentiert. Menschenrechtsorganisationen hatten die Kampfhandlungen in einem und um ein Krankenhaus voller Schwerverletzter kritisiert. Israels Armee hatte schon vorzeitig angegeben, die Hamas habe die Kontrolle im Norden des Gazastreifens verloren. Aber auch dort flammen immer wieder neue Kämpfe auf. Auch aus dem Norden wurden wieder Raketen auf Israel geschossen. Dass sich die Hamas in diesem Teil offenbar neu gruppiert hat, liegt laut Sicherheitsexperten auch am fehlenden Plan für Gaza über die Kampfhandlungen hinaus. Tamir Heimann, ein Ex-General und heute am israelischen Institut für Sicherheitsstudien, sagte dem Fernsehsender Channel 12: Wir haben noch immer nicht entschieden, wer die Zivilverwaltung übernehmen soll. Jedes Mal, wenn wir versucht haben, irgendeinen lokalen Clanführer dafür zu bestimmen, wurde er von der Hamas beseitigt. Wir treffen aber auch nicht die Entscheidung, dass die Armee eine Militärbehörde errichtet, und auch die Fatah ist zu einem Tabu geworden. In welche Richtung sollen wir uns also bewegen? Und vor allem, wenn ein Schiff mit solch einer Menge an humanitären Hilfslieferungen ankommt, müssen wir entscheiden, wer die Lieferungen verteilt. Denn wenn wir es nicht entscheiden, wird die Hamas das verteilen und die Autorität zurückgewinnen.
Der Krieg gegen die Hamas und andere Terrororganisationen ist jedenfalls noch lange nicht zu Ende, scheint es. Ministerpräsident Netanyahu hatte am Wochenende mehrfach betont, dass auch eine Bodenoffensive in Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, kommen werde. Das Problem, dort halten sich schätzungsweise 1,3 bis 1,5 Millionen Menschen auf, die Schutz suchen und hoffen, dort an Hilfsgüter zu kommen.
Jan-Christoph Kitzler berichtete. Und wir bleiben beim Krieg im Gazastreifen, denn US-Präsident Biden telefonierte heute erneut mit Israels Premier Netanyahu. Isabel Karas.
Biden habe Netanyahu gebeten, schon in den kommenden Tagen ein Team nach Washington zu entsenden. Teil der Delegation sollen Vertreterinnen und Vertreter des Militärs, von Geheimdiensten und humanitären Organisationen sein. Dabei gehe es aus amerikanischer Sicht darum, eine Alternative zu der von der israelischen Regierung geplanten Militäroffensive in Rafah zu finden. Das teilte Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, nach einem Telefonat zwischen Biden und Netanyahu mit, dem ersten seit einem Monat. Der israelische Ministerpräsident hat die Entsendung zugesagt, obwohl er eine andere Sichtweise auf eine mögliche Rafah-Offensive hat als Biden, so Sullivan. Der US-Präsident hatte die israelischen Pläne dafür zuletzt häufig kritisiert. Sullivan wiederholte nun, dass eine Bodenoperation in Rafah ein Fehler wäre, der weitere unschuldige Menschen das Leben kosten würde. Er sagte, es gäbe andere Wege, die Hamas zu bekämpfen. Die israelische Delegation soll Ende dieser oder Anfang kommender Woche in Washington eintreffen. Biden und Netanyahu hätten vereinbart, in den nächsten Tagen und Wochen in engem Kontakt zu bleiben. Berichte, wonach der Ton zwischen ihnen angespannt gewesen sei, wies Sullivan zurück.
Dem Iran werden von den Vereinten Nationen schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Katrin Hondel.
In den Iran durfte die Kommission nicht reisen. Trotzdem sei es den Ermittlerinnen und Ermittlern gelungen, über 27.000 Beweisstücke zu sammeln und 134 Interviews mit Opfern und Zeugen zu führen, hieß es in Genf. Die Vorsitzende der Untersuchungskommission berichtete von schwersten Verbrechen, begangen von Vertretern des iranischen Staates mit dem Ziel, die friedlichen Proteste im Herbst 2022 niederzuschlagen. Tötungen, Mord, Folter, Vergewaltigungen, Freiheitsberaubung, auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der gesamte Staatsapparat im Iran habe sich mobilisiert, um Forderungen nach elementarsten Menschenrechten zu unterdrücken. Die Forderungen der Bewegung Frau, Leben, Freiheit nach dem Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini im Gewahrsam der iranischen Sittenpolizei. 551 Menschen seien von Sicherheitskräften getötet worden, darunter mindestens 49 Frauen und 68 Kinder. Der Vertreter Irans im Menschenrechtsrat behauptete, der Bericht sei, Zitat, weder sachlich noch professionell und sprach von einer orchestrierten Kampagne gegen den Iran.
Organspender können seit heute ihre Entscheidung für oder gegen eine Organspende in einem Online-Register eintragen. Andreas Reuter.
Heute um 6.03 Uhr ist das neue Organspenderegister ans Netz gegangen. Schon kurz nach 9 Uhr hatten sich 5.500 potenzielle Organspender gemeldet, berichtete Peter Broch, der Chef des Bundesamts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das neue Register werde Angehörigen wie auch Ärztinnen und Ärzten helfen, im Notfall schnell Gewissheit zu haben, ob Organe entnommen werden können oder nicht, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Gerade am Anfang werde das digitale Register den Organspendeausweis aber noch nicht ersetzen können. Lauterbach rief dazu auf, auch den Organspendeausweis zunächst weiter bei sich zu tragen. Skeptisch gab sich der Minister auch bei der Frage, ob das Register mehr Menschen bewegen werde, sich als Organspender zu melden. Deutlich mehr Spender werde es nur geben, so Lauterbach, wenn jeder Mensch automatisch als Organspender gilt, außer wenn er das zu Lebzeiten ausdrücklich ausgeschlossen hat. Diese Widerspruchslösung war allerdings 2020 vom Bundestag abgelehnt worden.
Politposse in Kroatien. Präsident Milanovic wollte bei der Parlamentswahl antreten, darf dies jetzt aber nicht. Oliver Schosch.
Das oberste kroatische Gericht hat Zoran Milanovic einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Milanovic dachte, er könne bis zu den Wahlen als Staatspräsident im Amt bleiben und dann im Falle eines Sieges seiner früheren Partei den oppositionellen Sozialdemokraten wieder voll beitreten und für sie der neue Regierungschef werden. Doch ein kroatischer Staatspräsident hat neutral zu sein, ihm sind jegliche Parteiaktivitäten untersagt. Deshalb hatte Milanovics Plan in Kroatien für viel Empörung gesorgt und Und nun hat das kroatische Verfassungsgericht entschieden, dass es so nicht geht. Zoran Milanovic müsste noch vor den Wahlen als Präsident zurücktreten. Milanovic hatte vergangenen Freitag das Parlament aufgelöst, um die Parlamentswahl nach vorne zu ziehen auf den 17. April. Die regierende nationalkonservative HDZ ist in der Kritik wegen zahlreicher Korruptionsfälle, wegen des Drucks auf Whistleblower und weil HDZ-Regierungschef Andrej Plenković mehrfach deutlich gemacht hatte, dass er mit der europäischen Staatsanwaltschaft nicht uneingeschränkt zusammenarbeiten wolle. Milanovic ist ein erbitterter Gegner von Plenković. Er war von 2011 bis 2016 selbst schon mal Regierungschef für die Sozialdemokraten und wollte Plenković und seine HDZ aus diesem Amt verdrängen und bis dahin Präsident bleiben. Doch das hat das Verfassungsgericht nun abgelehnt.
Kaum ein anderer Immobilienkonzern ist so verschachtelt wie der vom Österreicher René Benko aufgebaute Signa-Konzern, der aber schon seit Wochen wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Das allerdings in Zeitlupe. Auch heute gab es erstmal wieder eine Atempause. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Kein sofortiger Konkurs, sondern Zeitgewinn bei der Abwicklung des Signa Immobilienkonzerns. Ein Treuhänder soll in den nächsten Jahren möglichst meistbietend verkaufen, was an Luxusimmobilien und Beteiligungen der beiden wichtigsten Signa AGs noch zu Geld zu machen ist. Das haben deutliche Mehrheiten der Signa-Gläubiger beschlossen. Mehrheiten sowohl nach Köpfen als auch nach Höhe der Forderungen stimmten vor dem Wiener Handelsgericht für diese vom Sanierungsverwalter vorgeschlagene sanftere Lösung für die beiden wichtigsten Tochterfirmen des insolventen Immobilienkonzerns Signa, die Signa Prime AG und die Signa Development AG. Damit verbunden ist die Hoffnung, am Ende weniger Verlust zu machen. 30% Rückzahlungsquote, das verspricht der Sanierungsplan für die nächsten Jahre unverbindlich. Bei einem Sofortkonkurs und den dann fälligen schnellen Notverkäufen wären die Verluste wohl höher gewesen, auch wegen der in den letzten Monaten gesunkenen Preise auf dem Gewerbeimmobilienmarkt. Es geht um Rekordsummen. Allein die bis jetzt 475 Gläubiger der Signa Prime AG fordern 12,8 Milliarden Euro zurück. Die Sanierungsverwalter haben davon bisher aber nur knapp die Hälfte anerkannt, 5,9 Milliarden Euro.
An der Frankfurter Börse war es heute eher ein ruhiger Handelstag. Wirklich neue Neuigkeiten gab es nicht. Jan Plate.
Die Inflation in der Eurozone hat sich den zweiten Monat in Folge abgeschwächt. Die Verbraucherpreise haben im Februar 2,6% höher gelegen als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Eurostat nach einer zweiten Schätzung mitgeteilt hat. Eine erste Erhebung wurde wie von Analysten erwartet bestätigt, womit Anleger aufgrund der zurückgehenden Inflation weiter auf eine Zinssenkung der Europäischen Zentralbank hoffen. Die Hoffnung auf günstigere Kredite stützt den DAX. Außerdem sind chinesische Wirtschaftsdaten besser als gedacht ausgefallen. Das ist für die deutsche Exportwirtschaft wichtig. Doch schließlich waren Anleger vorsichtig vor der kommenden Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Der DAX hat kaum verändert, bei 17.933 Punkten geschlossen. Der Versicherer Hannover Rück aus dem DAX hat im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn erzielt und will deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Hannover Rück Aktien sind erst auf einen Rekordhoch gestiegen und haben den Handel schließlich mit einem kleinen Minus beendet. Gegen die Deutsche Bank hat die Finanzaufsicht BaFin eine Geldbuße von 50.000 Euro verhängt. Die Bank habe gegenüber der BaFin falsche Angaben zu einem schwerwiegenden kundenrelevanten IT-Sicherheitsvorfall bei ihren Zahlungsdiensten im vergangenen Jahr gemacht, wie es heißt. Der Deutschen Bank zufolge geht es dabei nicht um Probleme bei der Tochter Postbank.
Jan Plate berichtete, nicht mal 1,5 Jahre hat der politische Beschluss gehalten, der die CSU zusammen mit der Schwester CSU damals dazu brachte, einer Reform der Grundsicherung, auch Hartz IV genannt, zuzustimmen, einschließlich der Namensänderung hin zum heutigen Bürgergeld. Doch jetzt stehen die Zeichen bei der CDU auf einer härtere Gangart gegenüber Bürgergeldempfängern, was auch daran liegt, dass es manchmal offenbar lohnender ist, eben dieses Bürgergeld zu beziehen, anstatt arbeiten zu gehen. Aus Berlin, Katharina Hamburger.
Das Bürgergeld wieder abschaffen. Eine Forderung, die seit Monaten aus CDU und CSU kommt. Und das, obwohl die Union nach Änderungen an den ursprünglichen Ampelplänen im November 2022 dem Bürgergeldgesetz und damit der Ablösung von Hartz IV zugestimmt hatte. Heute hat die CDU ein Konzept beschlossen, was sie verändern will. Angefangen beim Namen.
Weil der Begriff Bürgergeld suggeriert, als ob es jedem Bürger zusteht.
so CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach der Sitzung der Parteigremien. Der Name Bürgergeld führe in die Irre und sei Ausdruck des politischen Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens, meint die CDU in ihrem Papier. Neue Grundsicherung, so sollten die Leistungen aus Sicht der Christdemokraten heißen, falls sie sich mit ihren Plänen durchsetzen können. Die CDU fordert zudem eine Reform der Hinzuverdienstgrenze, ein größeres Beratungsangebot und eine entsprechende finanzielle Ausstattung der Jobcenter. Und sie setzt auf schärfere Sanktionen. Man wolle das Fordern ernst nehmen, so Linnemann.
Und da haben wir einen neuen Punkt, dass wir eine verbindliche Kooperation wollen. Die derzeitige Kooperation zwischen dem Staat und dem Bürgergeldempfänger ist unverbindlich. Diese soll in Zukunft verbindlich sein. Und wir wollen für Totalverweigerer einen neuen Passus einführen, nämlich wir gehen davon aus, dass Totalverweigerer keine Unterstützungsleistungen benötigen.
So CDU-Generalsekretär Linnemann. Konkret heißt das, dass diese Menschen dann keinen Anspruch mehr auf staatliche Leistungen hätten. Kinder und Partner der Personen sollen nicht betroffen sein. Die CDU geht davon aus, dass dies auch im Rahmen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von 2019 zu den Sanktionen für damals noch Hartz-IV-Bezieher möglich ist. Leistungen sollen aus CDU-Sicht auch einbehalten werden, wenn jemand mehr als einmal ohne sachlichen Grund nicht zum Termin im Jobcenter erscheint. Sie sollen erst wieder ausgezahlt werden, wenn es wieder Gespräche gibt. Die CDU will außerdem die Vermögensprüfung wieder ab dem ersten Tag und eine Absenkung der Grenze für das Schonvermögen. Nicht verändert werden soll der Mechanismus zur Anpassung der Regelsätze, verhindert werden sollen aber extreme Sprünge bei den Leistungen. Hinter dem Vorschlag stehen sowohl Arbeitnehmerflügel als auch die Mittelstandsvereinigung der CDU.
Mit dieser Position gehen wir in den Wahlkampf und es wird zu den zentralen Positionen gehören, die wir im Wahlkampf formulieren werden.
Kündigte Christdemokrat Linnemann an. CDU pur nennt er das Konzept, eines, das außer mit der FDP wohl mit keinem anderen möglichen Koalitionspartner der CDU durchsetzbar sein dürfte. SPD-Chef Lars Klingbeil spricht von einem Angriff auf den Sozialstaat. Und Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang nennt es Panikmache auf dem Rücken der Verletzlichsten.
Dass die Union auf soziale Kälte setzt, das ist wirklich nicht neu, aber es bleibt inhaltlich falsch. Denn wir sehen immer wieder in Studien, arbeiten lohnt sich, das Lohnabstandsgebot steht. Und seit 2005 war die Zahl von Menschen, die pro Jahr durch Jobverlusten die Grundsicherung wechseln mussten, nicht mehr so gering.
So die Grüne Lang. Die FDP wiederum begrüßt die Pläne der CDU. Damit hätte sie sich allerdings an politischen Vorstellungen der FDP bedient, sagte deren Fraktionsvize Christoph Meyer der Nachrichtenagentur AFP.
Katharina Hamberger berichtete: Deutschland als Land besser auf Kriege vorbereiten. Wer so etwas vorschlägt, erntet viel Kritik. Das galt für Boris Pistorius und seine Formulierung, die Bundeswehr müsse kriegstüchtig werden. Das bekam Gesundheitsminister Lauterbach zu spüren, der das Gesundheitssystem ebenso ertüchtigen will. Und das bekommt jetzt auch Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger zu spüren, die die Schulen wieder besser auf Kriege vorbereiten möchte. Vielen wird so etwas inzwischen zu viel. Aus Berlin Martin Polanski.
Wie sollen es Schulen mit der Bundeswehr halten? Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sorgt für viel Debatten mit ihrem Vorstoß, dass angesichts der internationalen Lage und des russischen Krieges in der Ukraine die Schulen ein so wörtlich unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr entwickeln müssten. Am Rande der Präsidiumssitzung ihrer Partei bekräftigte die FDP-Politikerin heute ihre Empfehlung.
Es ist ganz klar, dass natürlich auch in Schulen dieser Konflikt ein Thema ist und deswegen ist es wichtig, wir haben eine Parlamentsarmee. Wir schicken sie in Krisensituationen, wir schicken sie da hinein, unsere Freiheit zu verteidigen. Und deswegen müssen sie auch Teil einfach der Schulen im Sinne von Wissen darüber sein.
Nach Angaben des Verteidigungsministeriums gab es im letzten Jahr 5.600 Veranstaltungen mit Jugendoffizieren, Vorträge an Schulen, Seminare, aber auch vereinzelte Besuche bei der Truppe. Knapp 160.000 Schülerinnen und Schüler seien so erreicht worden, so Ministeriumssprecher Mitko Müller.
Sie werden grundsätzlich nur auf Einladung tätig. Sie haben den Auftrag und die Aufgaben der Bundeswehr darzustellen und grundsätzlich Grundsatzfragen der Sicherheitspolitik und der Verteidigungspolitik zu erläutern. Dazu gehören zum Beispiel auch die Beiträge an den Bündnissen an OSZE, EU, NATO, wie dort Entscheidungsprozesse funktionieren, Parlamentsarmee und so weiter und so fort.
Es gehe den Jugendoffizieren aber ausdrücklich nicht um Personalgewinnung, so der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Laut Jahresbericht der Jugendoffiziere hatten 2022 insgesamt 9 Bundesländer sogenannte Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr. In diesen wird jeweils die Art der Zusammenarbeit mit Schulen geregelt. Laut Kultusministerkonferenz haben die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie Niedersachsen, Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt keine entsprechenden Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr. Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sieht diese Länder nun am Zug.
In der Tat ist es mein Verständnis und auch der Ausdruck des politischen Willens von Bundesseite, dass das ein Teil sein muss, ein natürlicher Umgang mit der Bundeswehr und das Wissen um die Bundeswehr.
FDP-Politikerin Stark-Watzinger plädiert auch für Zivilschutzübungen an Schulen. Aus einigen Bundesländern kommt aber zum Teil deutliche Ablehnung. Sachsens Kultusminister Christian Piewatz von der CDU betont, es brauche keinen Wehrkundeunterricht 2.0. Der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben aus Sachsen-Anhalt hält Zivilschutzübungen in Schulen, so wörtlich, für ziemlich daneben. Und die Lehrergewerkschaft VBE warnt davor, bei Kindern zusätzliche Ängste auszulösen. Der Deutsche Lehrerverband unterstützt dagegen den Vorstoß der Bundesbildungsministerin. Eins lässt sich sagen, für kontroverse Diskussionen taugt das Thema allemal.
Martin Polanski berichtete. Es sind spannende 3 Tage derzeit im Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide. Für Tesla, aber auch für die gut 12.000 Beschäftigten, die dort inzwischen arbeiten und für die in der Autoindustrie sonst so mächtige IG Metall, die bei Tesla bislang große Mühe hat, den berühmten Fuß in die Tür zu bekommen. Bisher hat sie den nämlich nicht. Aber seit heute laufen Betriebsratswahlen, 3 Tage lang. Und da hofft jetzt vor allem, aber nicht nur die IG Metall auf Veränderung. David Klevenow berichtet.
Seit gut 2 Jahren gibt es bei Tesla im brandenburgischen Grünheide einen Betriebsrat. Soweit so unzufriedenstellend findet die IG Metall. Die Wahl damals, noch vor Öffnung des Werks, sei zu Ungunsten vieler Mitarbeiter abgelaufen. Zahlreiche Beschäftigte, die erst einen Tag nach der Wahl neu eingestellt worden sind, hätten aufgrund des Wahltermins kein Mitbestimmungsrecht gehabt, kritisiert der IG Metall-Vorsitzende Dirk Schulze bis heute.
Man kann sagen, dass das, was die dort als Betriebsrat betrieben haben, war nicht wirklich eine Arbeitnehmervertretungsarbeit.
Die IG Metall hat sich zum Ziel gesetzt, im Werk von Tesla in Grünheide künftig die Mehrheit zu stellen. Dem jetzigen Betriebsrat wirft Schulze Nähe zum Management vor.
Wenn man quasi fast alle Kündigungen, die der Betriebsrat zur Anhörung reinbekommt, unkritisch durchwinkt, unwidersprochen lässt und auch mit den Betroffenen gar nicht spricht, dann muss man sich schon fragen, ob das wirklich Betriebsratsarbeit ist, wie man sie zu verstehen hat.
Uwe Fischer, der stellvertretende Vorsitzende des Tesla-Betriebsrats, weist diese Vorwürfe zurück. Er kenne sich mit Kündigungen aus. In Grünheide seien sie in normalem Umfang erfolgt, so Fischer.
Jeden Einzelfall prüfen wir, ob die Kündigung überhaupt das letzte Mittel ist, ob es nicht vielleicht mildere Mittel gibt.
Inzwischen arbeiten bei Tesla Menschen aus 140 Nationen. Mit Sprachkursen wolle man die Kommunikation verbessern. Auch der Arbeitsschutz habe höchste Priorität. Daran habe es zuletzt immer wieder Kritik gegeben. Betriebsrat Stefan Girschner.
Ich kann nicht bestätigen, dass hier verhältnismäßig viele Unfälle passieren, denn man muss halt auch sagen, dass die Einsätze, die vielleicht vom RTW hier auflaufen, dass der Helikopter, der bei uns landet, vorbeikommt in einem hohen Prozentsatz, wo es eben nicht um arbeitsbedingte Unfälle geht, sondern oft sind es halt auch allergische Schocks, Unwohlsein, Herzrasen. Und lieber lassen wir 1, 2 oder 3 Mal das blaue Licht mehr hier auftauchen und fahren leer wieder raus. Denn das oberste Gut muss immer sein, die Gesundheit steht über allem.
Bei aller Kritik zieht die Betriebsratsvorsitzende Michaela Schmitz eine positive Bilanz. Man habe insbesondere in Sachen Geld viel erreicht. Das Einstiegsgehalt liege nach Anpassungen bei 40.000 Euro im Jahr und damit über dem brandenburgischen Durchschnitt. Außerdem:
Wir haben in gut 1,5, 2 Jahren jetzt 17 Betriebsvereinbarungen abschließen können. Wir kennen keinen anderen Betriebsrat, der das so umsetzen konnte, wenn man bedenkt, dass wir erst vor 2 Jahren mit der Produktion gestartet sind, mit dem Betriebsrat gestartet sind. Aber natürlich sehen wir auch noch Luft nach oben, da geht noch mehr und deswegen hoffen wir auf einen starken Betriebsrat auch für die nächsten 2 Jahre.
Der Betriebsrat im Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide soll wegen der gestiegenen Mitarbeiterzahl von 19 auf 39 Mitglieder anwachsen. 9 Listen mit über 200 Kandidaten liegen bereit. Bis Mittwoch 14 Uhr können die Beschäftigten nun entscheiden, wer künftig ihre Interessen in der Gigafactory vertreten soll.
David Klevenow berichtete. Es wird 23.54 Uhr, Zeit für die Presseschau. Dietmar Reiche hat die Zeitungskommentare ausgewertet. Katja Franke trägt sie vor.
Das CDU-Konzept für eine Sozialstaatsreform kommentiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Ja, der Name Bürgergeld ist unglücklich gewählt, denn er führt auch deshalb in die Irre, weil er nicht klar macht, dass es sich um eine zeitlich begrenzte staatliche Leistung in Notlagen handeln soll. Doch ist das Grund genug, das Konzept der Grundsicherung weitgehend in die Tonne zu treten, wie es die CDU vorhat, für den Fall, dass sie mit Friedrich Merz den nächsten Kanzler stellt? Die Augsburger Allgemeine findet, was den Missbrauch beim Bürgergeld angeht, hat die CDU einen Punkt und insofern ist ihr Vorstoß für eine neue Grundsicherung berechtigt. Es gibt Menschen, die sich einer Arbeitsaufnahme vehement entziehen. Die Frankfurter Rundschau meint, der Reformvorschlag der Merz-CDU und ihres forschen Generalsekretärs Carsten Linnemann orientiert sich nur an den vermeintlichen Interessen der Unternehmen. Wenn er Wirklichkeit würde, wäre das ein Rollback zum strafenden Sozialstaat früherer Jahre. Ganz anders argumentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Vorschläge der Union zur Abschaffung des Bürgergeldes sind kein Angriff auf den Sozialstaat, sondern der Versuch, sich auf sein Wesen zu besinnen. Auch kein Sozialdemokrat kann doch ernsthaft wollen, dass Arbeitsfähige von einem faktisch bedingungslosen Grundeinkommen dauerhaft gut versorgt werden. Schön blöd, wer sich da noch um eine Beschäftigung bemüht. Wofür stand das C in CDU nochmal, fragt Andy Detak. Für christliches Denken wohl nur insoweit, als es ins konservativ-neoliberale Weltbild der Christdemokraten passt. Bemerkenswert ist nur, dass die CDU teils noch über die Forderungen der AfD hinausgeht. Seit heute können Bundesbürger ihre Entscheidung für oder gegen eine Organspende in einem digitalen Register dokumentieren. Die Freie Presse aus Chemnitz begrüßt das neue Register. Es bietet eine Möglichkeit, schneller als bisher auf allen Seiten Klarheit zu schaffen. Im Falle des Falles kann die Entnahmeklinik die Bereitschaft des potenziellen Spenders per Online-Nachfrage, also praktisch per Mausklick, ermitteln. Das spart Zeit, die bei der Organspende immer ein entscheidender Faktor ist. Die Berliner Morgenpost fordert weitere Maßnahmen. Es braucht einen Wechsel von der erweiterten Zustimmungslösung zur Widerspruchslösung. Dann wäre für die Organentnahme nicht mehr die aktive Zustimmung erforderlich, sondern jeder käme als Organspender in Frage, außer er hat zu Lebzeiten widersprochen.
Das war die Presseschau heute mit Katja Franke und damit endet das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen noch eine ruhige Nacht.